Willkommen, sagt Ihnen allen ganz herzlich Andrea Marti. Als Mädchen hat die Schwester Emilie Engel Angstzustände gehabt. Sie hat nämlich gemeint, weil der Vater beim Viehhandel einen anderen Mann auf die Schulter geschlagen hat, dass er in die Hölle kommt. Auch wenn sie die Angstzustände hat können ablegen, dank der geistlichen Führung von Pater Josef Kentenich, hat sie aber diverse andere, weitere Krankheiten müssen in ihrem Leben ertragen. Und sie ist das Vorbild dafür, dass man auch, wenn man krank ist, eine Gemeinschaft kann mit viel Herz führen. Und so möchte ich heute über die Schwester Emilie Engel von der Schönstädter Maria Schwester berichten.
Guten Tag, Sie arbeiten hier in Quarten, ja, im Schönstadtzentrum. Sie sehen das Bild einmal beim Vorbeilaufen von der Schwester Emilie Engel. Wie wirkt sie auf Sie?
Also das Bild selber, auch wenn es schon älter ist, es wirkt sehr freundlich, bittend. Sie wirkt herzlich, herzliche ältere Dame.
Guten Tag, Schwester. Was hat Sie beeindruckt von der Schwester Emilie Engel?
Die Schwester Emilie hat trotz ihrer schweren Krankheit immer gestrahlt. Das beeindruckt mich am allermeisten. Also man hat nicht vermutet, dass sie so schwer krank wäre. Zum Beispiel hat sie ja Lungen-TB gehabt, ist verschiedentlich in verschiedenen Lungensanatorien gewesen und sie hat auch Lungenoperationen gehabt und weil sie so schwach war, hat man ihr nicht können Narkosemittel geben, man hat sie müssen operieren ohne Narkosemittel und das ist ja, wenn man von der Medizin herkommt, muss man sagen, das ist ungeheuer, was man da ja dann durchleidet.
Ich habe mit der sehr freundlichen, charmanten Empfangsdame geredet, die jeweils die Begegnungstage mit der Schwester Emilie organisieren. Und sie hat gemeint, dass die Tage, die Anlässe, sehr gefragt sind und dass die Leute gerne hierher kommen und etwas mehr möchten über Botschaften erfahren von der Schwester Emilie Engel. Jetzt bin ich bei der Schönstädter Maria Schwester in Quarten. Ich bin bei der Schwester Veronika Böhler und sie wird mir ein Porträt über die Dienerin Emilie Engel machen und ich bin ganz gespannt, etwas zu erfahren und vielleicht gerade als Einstieg, wieso nennt man sie Dienerin Emilie?
Ja, ich tue da mit Freude eine Antwort geben, denn es ist eine grosse Freude gewesen. Im vergangenen Jahr hat hier der Heilige Vater, der ehrenierte Heilige Vater Papst Benedikt, noch eine Unterschrift gegeben, wo uns die Erlaubnis gibt, Emilie Engel als Dienerin Gottes zu bezeichnen. Was dahinter steht, ist das, dass der Seligsprechungsprozess, wo bereits in der Diözese Trier abgeschlossen war, weitergeleitet worden ist nach Rom und dann auch dort wieder behandelt worden ist und verschiedene zuständige Kardinäle festgestellt haben, dass die Schwester Emilie den Tugendgrad heroisch gelebt hat, damit sie kann selig gesprochen werden kann. Der Heilige Vater hat denn das bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sie als Dienerin Gottes alle Tugenden, die göttlichen Tugenden vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe und auch Kardinaltugenden Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigkeit und Tapferkeit sowie die evangelische Rät, Armut, Keuschheit und Gehorsam vorbildlich in hervorragender Weise gelebt hat. So ist es uns eine Freude, dass wir eigentlich einen grossen Schritt vorangekommen sind im Seligsprechungsprozess. Es fehlt aber noch etwas. Und das ist ein Wunder, das noch anerkannt werden sollte, was passieren sollte. Darum haben heute alle Menschen noch Gelegenheit, ihre Anliegen der Schwester Emilie zu sagen, sie soll doch Fürbitte einlegen. Und wer weiß, vielleicht ist jemand ausser den Zuhörerinnen jetzt angeregt, ich möchte bitte in dem und dem anliegen. Oder ich habe so etwas Schweres, wo kein Arzt mir helfen kann. Schwester Emilie hat Gelegenheit.
Und die Schwester Veronika und ich werden beten zu der Schwester Emilie, dass sie kann wirken in dieser Reportage.
Gott, unser Vater, in kindlichem Vertrauen auf deine weise und gütige Vorsehung ist Schwester Emilie ihren Lebensweg gegangen. Zu deinem Wunsch und Willen sprach sie auch in Leid und Ungesichertheit ihr Ja, Vater. So fand sie zu einer tiefen Geborgenheit in deinem Vaterherzen und wurde aus Angst und innerer Not befreit. Du hast deine Liebe und Barmherzigkeit machtvoll an ihr erwiesen. Ich bitte dich um die Heiligsprechung von Schwester Emilie zu deiner Verherrlichung, zur Ehre der dreimal wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt und zum Segen für die Menschen. Auf ihre Fürbitte schenke auch mir Erhörung in meinen Anliegen, so wie es deiner gütigen Vorsehung entspricht. Amen.
Amen. Neben dem Gebet, wo wir eingangs zusammen gebetet haben, gibt es noch weitere Gebete, Schwester Veronika.
Ja, es gibt verschiedene Gebete, wo man eigentlich kann Schwester Emilie bitten. Sie soll Fürbitte einlegen. Es gibt so kurze Gebete um die Heiligsprechung, die vorgedruckt sind. Oder es gibt Novenen, wo man während 9 Tagen sie kann bitten, wo man auch ihr Leben betrachtet, einen Gedanken aus ihrem Leben anschaut, vertieft in sich selber und sie dann jeden Tag bittet, hilf mir in dem und dem Anliegen.
Das heisst also, der Seligsprechungsprozess ist im Laufen. Jetzt aber, wer war die Schwester Emilie Engel gewesen?
Ja, ich möchte da gerne ein kleines Porträt geben von ihr. Sie ist am 6. Februar 1893 in Husten im Kreis Olpe im Sauerland in Norddeutschland geboren. Vielleicht darf ich da dazu gerade ihre eigenen Aufzeichnungen benutzen. Ein kurzer Lebenslauf, den sie als 21-Jährige geschrieben hat. Am 6. Februar 1893 wurde ich, Emilie Engel, Tochter des Landwirts Arnold Engel und der Katharina Engel, geborene Nebeling, zu Husten bei Trollshagen in Westfalen geboren. Von meinem 6. bis 14. Jahre wurde ich in der Elementarschule zu Isenringhausen unterrichtet. Dann besuchte ich ein Jahr die höhere Töchterschule der armen Schulschwestern in Arnsberg und 2 Jahre die dortige Seminarpräparandinnenanstalt. Seit Ostern 1911 bereitete ich mich im Königlichen Lehrerinnenseminar in Arnsberg auf den Lehrerberuf vor. Im Februar dieses Jahres verließ ich das Seminar, indem ich die Prüfung für Volksschullehrerinnen bestanden hatte. Emilie Engel. Der Lebenslauf ist datiert vom 15. Juni 1914. Also ganz knapp und bündig hat sie da kurz berichtet. Was nicht steht, das kann ich Ihnen jetzt noch etwas ergänzen. Sie ist das 4. von 12 Kindern. Mehrere Kinder haben den Weg als Gottgeweihte beschritten. Ihren Bruder ist Priester geworden Und zwei weitere Schwestern sind auch Schönstädter Maria-Schwestern geworden. Eine andere Schwester hat bei den Bundesschwestern mitgearbeitet. So dass also der Geist von Schönstädt in dieser Familie sehr stark war. Die Schwester Emilie, das war eigentlich sehr klar in einer so katholischen Familie, dass sie schon zwei Tage nach der Geburt getauft worden ist. Ich möchte aber jetzt noch ein paar Sachen vielleicht sagen von ihrer Kindheit, was in ihrem Leben wichtig war und was auch eigentlich ihre Persönlichkeit zeichnet, geprägt hat. Seit frühester Kindheit hat sie grosse Ängste gehabt. Wir müssen uns vorstellen, am Ende vom 20. Jahrhundert hat man in der Kirche, hat man überhaupt in der ganzen Gesellschaft sehr strenge Vorstellungen von Gott gehabt. Und man hat von Himmel und Hölle predigt. In einer Art und Weise, dass man Gott dargestellt hat, das ist ein strenger Richter. Wenn du das tust, kommst du in die Hölle. Und genau das war die Angst gewesen, schon in dem kleinen Mädchen, dass sie Angst hatte vor der Hölle, vor dem strafenden Gott. Das Gottesbild von einem strafenden Richter hat die ganze Atmosphäre überall eigentlich beherrscht. Und so hat sie Angst gehabt, ich könnte ja Gott beleidigen. Sie hat Angst gehabt, in jeder Kleinigkeit, dass irgendwie etwas, dass Gott könnte nicht zufrieden sein. Zum Beispiel hat sie mal beobachtet, wo der Vater, wo sie mit dem Vater im Dorf war, und dann kommt sie heim und sagt, Mama, Mama, der Vater kommt in die Hölle. Und was ist passiert? Der Vater hat einen Kuhhandel gemacht und hat an seinen Partner auf die Schulter geklopft. Und das kleine Mädchen hat gemeint, er hätte ihn geschlagen. Und darum kommen wir in die Hölle. Natürlich können wir darüber lachen, aber was ein kleines, fies Mädchen mit einer Eis, die von der Natur her sehr ernst und verschlossen, ja sogar skrupelhaft ist, was da passiert. Angst und Not. Das Kind ist also sehr, sehr verängstigt gewesen, verschlossen, skrupelhaft, und das hat ihr ganzes Leben geprägt. Sie hat sehr darunter gelitten, wenn sie auch nicht darüber geredet hat. Sie hat durch das aber auch die Feinheit gehabt, die Leiden und die Not von den anderen aufzunehmen. Es war nicht so, dass sie dann nachher durch das ganz ab vom Fenster war. Nein, sie war auch sehr aktiv gewesen und so, dass sie auch sogar, wo sie dann im Lehrerinnenseminar war, als Klassensprecherin gewählt worden ist. Denn jede hat Zutrauen gehabt zu ihr. Weil sie eben gerade können gut aufnehmen und verstehen das, was im anderen vorgeht. Und manchmal haben sie gesagt, du heisst nicht nur Engel, du bist ein Engel. So hat sie also ihre Jugendzeit verbracht, können wir sagen, immer unter dem verborgenen Angst haben. Und nach dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, wir haben gehört, dass sie dann den Lebenslauf geschrieben hat und sich dann auch beworben hat für eine Stelle. Und das ist nicht einfach gewesen. Sie hat dann zuerst eine Stelle bekommen als Lehrerin, einfach so eine Aushilfsstelle. Und nachher hat sie eine richtige Anstellung bekommen, von 1915 an, in Herne-Sodingen als Lehrerin Engel Nummer 3. Was heisst das? Nummer 1 und 2 sind ihre beiden Schwestern gewesen, die bereits Unterricht gegeben in dieser Schule. Und so ist sie einfach Engel 3 gewesen, Lehrerin Engel 3. Neben dem Schulunterricht war auffällig gewesen, wie sie mehr als ihre Schwestern sozial engagiert war. Sie nimmt allem Anteil sie hat vor allem die Ärmsten am wärmsten gehabt. Die hat sie gern gehabt. Und die Leute sind auch ihr mit Güte und Wohlwollen entgegengekommen. Sie hat versucht, die Not der Armen und der Kranken zu lindern. Sie hat sogar Nachtwache gemacht bei Sterbenden. Einmal bei einer Familie, das heisst bei einer Mutter mit dem Kind, hat sie das auch gemacht. Die Mutter war am Sterben. Sie hat der Mutter versprochen, ich werde sorgen, dass deine Kinder irgendwo eine Unterkunft finden. Am ältesten hat sie einen Arbeitsplatz gemacht oder vermittelt, und zwar als Gärtnerlehrling, und hat ihn begleitet an seine Lehrstelle. Und der Ort war Schönstadt, bei Wallendar. So ist sie das erste Mal auf Schönstadt gekommen und hat aber nichts gewusst, was da passiert ist oder was da ein Wallfahrtsort ist oder so. Sie hat den jungen Burscht abgegeben, hat aber nachher immer wieder Informationen bekommen, Zeitschrift von Schönstadt. Also sie war sehr einsatzbereit und hat so auch wirklich aktiv sich engagiert. Und nachdem sie jetzt immer wieder die Zeitschrift von Schönstadt bekommen ist, hat sie auch erfahren, dass da eine Tagung von Frauen einmal sein soll. Sie ist auch aufmerksam worden durch einen Priester, hat sie eingeladen, willst du nicht auch an dieser Frauentagung teilnehmen? Und dann hat sie gedacht, nein, ich habe eigentlich genug, ich bin auch sozial engagiert. Oder? Nachher hat sie überlegt, vielleicht kann ich etwas profitieren für meine Arbeit. Sie hat natürlich nicht gewusst, was denn auf sie zukommt. Es war die erste Frauentagung in Schönstadt, 1921. Verschiedene Lehrerinnen vorwiegend und Krankenschwestern haben sich dort getroffen. Später hat sie über das Ereignis geschrieben, ich wusste ja noch nicht, dass die Gottesmutter mich gezogen und geführt hatte, um mir hier an dieser Gnadenstätte aus großen Seelennöten herauszuhelfen, in denen ich schon so oft zu ihr um Hilfe gefleht hatte. Ich ahnte ja noch nicht, dass ich hier in eine Schule eintrat, in der ich meine wahre Lebensaufgabe erkennen und für dieselbe vorbereitet werden sollte. Also das ist für die Schwester Emilie nachher ganz etwas Grosses geworden, dass sie Schönstadt hätte dürfen kennenlernen. Und das in der Anfangszeit, die erste Frauentagung. An dem unscheinbaren Ort von Schönstadt hat Emilie den Einbruch von der Gnade erlebt in ihres Leben. Denn sie war schon manchmal an anderen Wallfahrtsorten und hat Gottes Mutter immer wieder gebeten, hilf mir doch, dass ich die Ängste kann überwinden, dass ich aus dieser Not befreit werde. Aber erst jetzt, wo sie 28 ist, erfahrt sie Erhörung von ihrer Bitte. Der Prozess ist aber ein langer Prozess. Sie ist nicht von heute auf morgen gegangen, dass sie befreit worden ist von diesen inneren Ängsten. Die Wandlung hat sich langsam vollzogen. Und was ist wichtig in dem Prozess? Sie wählt den Gründer von Schönstadt, den Pater Josef Krentenich, zu ihrem geistlichen Führer. Unter seiner Führung wächst sie in eine neue geistige Welt hinein. Ihres Gottes- und Menschenbild wandelt sich vom strengen Gesetzgeber und Richter in ein Bild vom barmherzig liebenden Vater. Und vor dem Vater darf ich Kind sein. Ich muss nicht erwachsen, da anstehen und alles perfekt sein und haben, sondern ich darf Kind sein vor Gott. Das war ein langer Prozess, bis sie so weit das durfte in ihrem Herzen aufnehmen und in ihrem Leben leben. Aber der hat sie so befreit, dass wenn wir ein Bild heute anschauen von ihr, wo sie schon bereits 60 war, eine so eine gelöste Frau, eine so eine frohe, lockere, ihre Augen, die tun einem das alles sagen. Es war klar, dass sich die Emilie Engel der religiösen Erneuerungsbewegung von Schönstatt angeschlossen hat und dass sie in dieser Spiritualität das gefunden hat, wonach sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat. Am 16. April 1925 weiht sie sich mit einigen anderen Mitgliedern vom Frauenbund, so hat sich die erste Gruppierung von diesen Frauen, von dieser Frauentagung dann genannt, sie weiht sich der dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt. Und immer tiefer dürfen sie erkennen, darf sie selber erkennen, dass sie berufen ist zur Schönstatt. Und sie hat gespürt, dass sie möchte ihr ganzes Leben Gott hingeben und den Menschen für die grosse Sendung von Schönstatt. So hat sie sich bereit erklärt, ihren Beruf als Lehrerin aufzugeben und ist am 1. Oktober 1926 nach Schönstatt gereist, quasi für immer. Wo sie angekommen ist, der Tag mit einer anderen Lehrerin, ist im gleichen Tag angekommen. Das ist der Gründungstag der Schönstädter Marienschwestern. Also ist noch nichts rum. Sie fangen an. Sie vertraut und folgt dem Ruf Gottes. Sie verlässt alles und stellt sich am Pater Kettenich für die Gründung der Schönstädter Marienschwestern zur Verfügung. In dieser jungen Gemeinschaft übernimmt sie dann die Verantwortung für die Ausbildung, für die Jungen. Ja, für alle sind ja jung gewesen, für die Menschen, junge Frauen, die jetzt da möchten, Marienschwester werden. Sie wird dann Generalvikarin, eigentlich stellvertretende Generaloberin. Und trägt auch Sorge für die Ausbildung von ihren Mitschwestern. Dann übernimmt sie für ein paar Jahre die Leitung von einem Fürsorgeheim. Im Mai 1929 wird sie Leiterin der jungen Schwestern. Das heisst, sie wird Novizenmeisterin und Tertiatsmeisterin. Mehr als 400 Schwestern hat sie so den Weg in unsere Gemeinschaft begleitet. Am 25. März 1935 spricht sie ihres Jahr für immer zu dem Institut der Schönstädter Marienschwestern. In dem Jahr treten auch die ersten Satzungen der Gemeinschaft in Kraft. Bis jetzt hat der Gründer die junge Gemeinschaft eigentlich nur leben lassen. Einfach beobachtet, begleitet. Und die junge Gemeinschaft selber hat geschaut, was wäre wichtig für uns. Schwester Emilie selber hat bei der endgültigen Formulierung entscheidend mitgewirkt. Sie hat die Kommission der Satzungen geleitet, so dass denn die schriftlich erschienen. Man kann sich das vorstellen, 9 Jahre nach der Gründung der Gemeinschaft. Der grösste Wunsch für die werdende Gemeinschaft war für die Schwester Emilie, dass die Gemeinschaft der Kirche einmal Heilige wird schenken. Dass die Gemeinschaft ein guter Boden für die Heiligkeit sei. Und für das grosse Ziel bietet sie sich als junge Schwester am dreifaltigen Gott an. Sie gibt ihr Leben in einem Weihegebet ganz Gott hin, sogar mit der Bereitschaft, alle erdenklichen Leiden zu ertragen. Gott nimmt die Weihe ernst, vielleicht noch viel ernster, als sie sich hätte vorstellen können. Eine tückische Lungentuberkulose-Erkrankung beendet nach 9 Jahren, im Jahr 1935, am Ende des Jahres, ihren aktiven Einsatz für die Gemeinschaft. Die Jahre von der Tuberkulose-Erkrankung war eine Zeit der Läuterung für sie. In dem Leid ist sie Christus begegnet. Ihm wird sie ja nachfolgen. Wie Christus spricht sie ihr Ja zu Gott, dem Vater, zum Willen Gottes, auch dann, wenn sie absolut untätig muss sie durch ihre Krankheit nur da liegen. Und eigentlich ist sie ja eine aktive Person. Das war natürlich schwer für die Schwester Emilie. Doch begreift sie nach und nach, dass Gott nicht primär auf äußere Tätigkeiten schaut, sondern dass es ihm auf die Liebe ankommt, auf ihres Ja zu seinem heiligen Willen. Das Leid läutert sie, Freude und Güte strahlt sie aus. In einer Gewissheit, wo sie selber bezeugt, meine Zukunft liegt geborgen in den Händen des besten Vaters, der gütigsten Mutter. Weil sie sich selber ganz der Vorsehung Gottes anvertraut, kann sie mit innerer Ruhe anderen zulassen, ihnen Rat und Trost spenden. Für viele ist sie das geworden, was sie sich für mitmenschliche Beziehungen wünscht. Stab und Stütze, Licht und Sonne sein in schwerer Zeit. Nach 4 Jahren mit dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg kehrt sie zurück nach Schönstatt. Sie ist aber noch nicht voll arbeitsfähig. Sie braucht weiterhin Erholungszeit. Ihr wird die Sorge für die kranken Mitschwestern anvertraut. Und einige schriftliche Arbeiten. Sie wird durch das der ruhende Pol in den schweren Kriegszeiten. 1940 erneuert die Schwester Emilie ihre Weihe, wo sie als junge Schwester tätiget hat. Auch jetzt erklärt sie sich bereit für alle erdenklichen Leiden. Und sie bittet sogar den himmlischen Vater ganz konkret, alles von ihr zu nehmen, was die innere, tiefe Herzenseinheit mit ihm stört. Verschiedene Sachen führt sie auch auf und dann tut sie immer wie eine Wiederholung, wie eine Litanei anfügen. Ja, Amen, Vater, ich bitte darum. Ja, Amen, Vater, ich bitte darum. Nachdem sie nun alles wieder neu und vertieft hergeht, rief sie der Vollendung entgegen. Die Gemeinschaft hat nach dem Krieg 1500 Mitglieder zählt. Der Pater Kentenich hat darum die Gemeinschaft aufgeteilt in Provinzen. Am 25. März 1946 nennt er eine Nordprovinz, eine Südprovinz und eine Westprovinz. Und als Oberin, Provinzoberin von der Westprovinz, ernennt er die Schwester Emilie. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Er hat vorher mit den Brüdern von der Schwester Emilie darüber geredet. Mit dem Pfarrer Engel. Und der hat gesagt, nein, das geht doch nicht. Und der Pater Kentenich hat gesagt, ich will zeigen, dass es möglich ist, dass man eine Gemeinschaft führen kann, auch wenn man krank ist, vom Bett aus. Sie war zwar noch nicht bettlägerig in dieser Zeit, aber eben sehr schwer krank. Und wie war die Reaktion von der Schwester Emilie? Wo der Pater Kentenich ihr das mitteilt. Sie hat gesagt, dann soll aber die Provinz den Namen Providentia Provinz überkommen. Das heisst, Vorsehung Gottes wird sorgen. Ich habe mein Leben der Vorsehung Gottes übergeben. Sie wird auch sorgen für die Schwestern, die ich dann Verantwortung übernehme. Das war eigentlich so das Fundament für ihre Provinz. Bis heute natürlich. Das ist die Provinz, wo fest auf dem Vorsehungsglauben basiert. Die Schwester Emilie steht vor vielen Aufgaben. Das Provinzzentrum muss zuerst entstehen. Ein geistiges Eigenleben muss zuerst anfangen. Die Provinz muss wachsen. Es sind ihr etwa 200 Schwestern anvertraut und 30 Niederlassungen. Das ist im Raum von Koblenz, Diözese Trier vorwiegend und noch ein bisschen darüber aus. Im September 1946 übernimmt sie in dem Amt als Provinzoberin auch die Leitung von einem Altersheim in Bad Salzig. Das ist auch am Rhein, ein bisschen südlich von Koblenz. Dort errichtet sie vorübergehend das Zentrum für die Provinz. 1949, also 3 Jahre später, kann sie ein anderes Haus erwerben am Stadtrand von Koblenz-Metternich. Das wird jetzt neues Provinzzentrum, das Provinzhaus. Trotz existenzieller Nöte, wo die Gemeinschaft natürlich immer wieder bedroht hat und in dieser Nachkriegszeit besonders gross gewesen sind, hat die Schwester Emilie viel gewagt. Sie führt ihre Provinz mit einer unvergleichlichen Ruhe und Sicherheit durch alle wirtschaftlichen Krisen durch. Alle Gaben und Spenden betrachtet sie als Geschenk von der göttlichen Vorsehung. Sie hat drängt auf den Bau von einem Schönstadtkapelle, damit es der geistige Mittelpunkt dieser Provinz wird. Bereits am 1. November 1950, am Tag der Dogmatisierung der lieblichen Aufnahme der Mutter Gottes im Himmel, wird das Kapelle eingeweiht, vom Gründer selber. Ein weiteres Ziel hat sie verfolgt, wo sie 1951 in Koblenz-Metternich auf der anderen Strassenseite von ihrem Haus als Provinz ein neues Haus errichtet hat und damit eine Ausbildungsstätte für Seelsorgshelferinnen geschaffen hat. Das spätere Seminar für Gemeindepastoral und Religionspädagogik. Ich selber durfte dort auch meine Ausbildung machen und ist für mich ein lieber Ort geworden. In den letzten Jahren ist es allerdings die Schule geschlossen worden. Als Mitte und Seele der Provinz gibt Schwester Emilie ihren Mitschwestern ein Beispiel vom unerschütterlichen Glauben an die göttliche Vorsehung, vom wagemutigen Vertrauen und von einer grenzenlosen Liebe. Das Generalkapitel der Schwestern hat sie 1954 abermals in die Generalleitung der Gemeinschaft berufen, nachdem sie 1950 von dem Amt abgelöst war. 1950 war das Treffen von der Generalleitung in Quarten in der Schweiz, wo eine neue Generalleitung bestellt worden ist. Und wir befinden uns jetzt gerade für das Interview oder für die Reportage in dem Zimmer, wo die Schwester, die Generalleitung, zusammengekommen ist mit dem Gründer und wo auch die neue Generalleitung bestellt worden ist. Im Umkreis von der apostolischen Visitation von unserer Gemeinschaft und von Schönstadt von 1951 bis 1953 hat sie sich mit Kraft und Mut auch bei der höchsten kirchlichen Stelle für die Ehre vom Gründer und von der Gemeinschaft eingesetzt. Nach 8 Jahren umsichtiger und reich gesegneter Tätigkeit verlangt Gott von der Schwester Emilie, sich langsam von allem zu lösen. Eine langsam fortschreitende Lähmung als Folge von einer Wirbelsäulenkrümmung tritt ein. Und diese Wirbelsäulenkrümmung war eine Folge von einer Lungenoperation in den 30er Jahren. Es ist auch ein Fehler gemacht worden bei dieser Operation. Man hat ja hier noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Spezialbehandlungen im Strickverband und einen halbjährigen stationären Aufenthalt im Spital sind nötig gewesen. Aber nichts hat geholfen. Sie hat trotzdem müssen in den Rollstuhl. Vom Mai 1954 an war sie auf dauernde Hilfe angewiesen gewesen. Trotz unsäglicher Schmerzen schafft sie weiter für die Gemeinschaft. Sie trägt die Last mit einem beispielhaften Heroismus. Am 12. Oktober 1955 kommt sie krankensalbig aus den Händen von ihrem Bruder, vom Priester Anton Engel, über. Viele beten, damit sie gesund wird. Sie machen Fußwallfahrten von Koblenz, Metternich nach Schönstadt. In der letzten Wallfahrt möchte auch die Schwester Emilie mitgehen. Es ist ein Auto organisiert worden, wo ihr Rollstuhl reingenommen werden konnte und sie selber noch einmal konnte in das Kapelleli nach Schönstadt. Alle haben gehofft, dass sie geheilt wird. Sie haben sie allein in dem kleinen Kapelleli gelassen, mit der Erwartung, dass sie nachher alleine rauskommen können. In der Vorbereitung auf die Wallfahrt hat sie aber alle wissen lassen, sie hat das aufgeschrieben, weil sie schon nicht mehr hat können reden, lasst uns die Wallfahrt im rechten Geiste machen. Einerseits mit einem kindlich einfältigen, bergeversetzenden Vertrauen, andererseits aber auch mit dem festen Glauben, dass der liebe Gott, wenn er das Wunder nicht geschehen lässt oder noch nicht, etwas Besseres für uns bereithält. Also beides wollen wir tun, die Kindeseinfalt um das Wunder beten und auch unser Lebensopfer schenken. Ja, und sie ist nicht geheilt worden. Sie hat nicht können allein aus dem Kapelleli wieder rauskommen. Gott hat das Bessere für sie gewählt. Trotz all ihrem körperlichen Gebrechen geht eine grosse Ausstrahlung von ihr aus. Gott nimmt ihre Weihe ernst, die sie als junger Mensch tätigt hat und die sie immer wieder erneuert hat. Sie nimmt nichts von ihrem Angebot zurück, bis alles geschenkt ist und sie sich selber zum Geschenk macht. Voll innerer Überzeugung schreibt sie auf ein kleines Täfeli, wo man ihr immer wieder angegeben hat, weil sie gelähmt im Rollstuhl sitzt und nicht mehr reden kann. Wenn der liebe Gott unser Gebet auch nicht so erhört, wie wir das gern hätten, ich lasse aber trotzdem nichts auf ihn kommen. Ihr Mund schwiegt, denn er ist gelähmt, aber ihre Augen sprechen, sie sind lebendig, durchgeistigt und klar. Im Oktober 1955 schrieb sie ein paar Abschiedsbriefe an die Gemeinschaft. Sie sind wie ein geistiges Vermächtnis. Einer von diesen Briefen gleicht einer Einladung. Und da uns nicht mehr so viel Zeit bleibt, wollen wir uns immer ernstlicher bemühen, im D-Zug, im Schnellzug der Kindlichkeit zu fahren. Mich findet ihr im Abteil Providentia, Vorsehung. Ita Pater, Ita Mater, das heißt Ja Vater, Ja Mutter. So heißt da die Parole. Am 20. November 1955 am Vigiltag von der Maria-Opferung nimmt Gott das Opfer von ihrem Leben als fruchtschwere Weizenähre an. Am gleichen Tag ist in Quarten das erste Schönstadtheiligtum in der Schweiz vom Bischof von St. Gallen eingeweiht worden. Ist das Zufall? Nein, das ist Vorsehung. Gott hat das gefügt. Nach ihrem Sterben sagt ein anwesender Jesuitenpater ganz spontan: Wenn wir alle so einmal sterben, dann ist es gut. Sie ist eine Heilige. Er ist überzeugt, dass Schwester Emilie im Himmel ihres Werk fortsetzen wird. Dass sie auf der Erde angefangen hat, zur Ehre vom dreifaltigen Gott und von der dreimal wunderbaren Mutter. Auch bei der Beerdigung hat der Priester gesagt: Hütet das Grab als kostbare Juwel. Sie ist in Koblenz Metternich beerdigt worden, dort wo ihr Provinzhaus steht. Ist heute ein ganz begehrter Ort, wo viele Menschen aus aller Welt ankommen, zum Danken und zum Bitten. Ich selber habe das immer ganz gern gemacht. Als ich dort in der Schule war, ist es für mich zur liebsten Tradition, zum liebsten Ritual geworden, am Mittag nach dem Essen zu ihr aufs Grab zu gehen und mit ihr zu reden.
Jetzt sind wir im Provinzhaus von der Schönstädter Maria-Schwestern Schweiz in Quarten. Wir gehen die Räume besuchen, wo die Schwester Emilie Engel gewirkt hat.
Ja, wir kommen jetzt gerade von dem Besprechungszimmer, wo die Schwester Emilie mit dem Generalrat da war. Den Pater kannte ich. Und sind jetzt in der Halle. Auch da ist sie immer wieder durchgegangen. Sie ist den Stegen darauf zu ihrem Zimmer gegangen. Und wir gehen jetzt weiter, wo sie auch gegessen haben. Die Schwestern zur damaligen Zeit. Und ich nehme an, dass auch da die Schwester Emilie mit den Schwestern Essenszeiten verbracht hat. Wir gehen weiter. Und die Schwester Emilie Pater Kentenich auch immer wieder gsi sind, mit den anderen Schwestern zusammen. Es ist wie eine Hauskapelle eingerichtet. Zur damaligen Zeit, im Februar 1950, hat hier der Pater Kentenich jeden Tag die Heilige Messe gefeiert mit den Schwestern. Er hat dann auch einen Vortrag gehalten. Und wir sehen hier heute ein Bild von ihm, in ein bisschen mehr, grösser als Lebensgröße, wo er immer gestanden ist und den Schwestern Vorträge gehalten hat über das Kindsein vor Gott. Und als Beispiel hat er immer vor sich dann gesehen, die Schwester Emilie, wo ganz tief das Kindsein vor Gott gelebt hat. Gerade in ihrer Erbärmlichkeit, in ihrer Krankheit, in ihrem Nicht-mehr-Können, hat sie ein ganz tiefes Verhältnis zu Gott gefunden, zu Gott als gütigen, liebenden, barmherzigen Vater. Wir sehen auch hier den Altar noch, wo dazumal der Pater Kentenich benutzt hat für die Heilige Messe und auch ein Bild auf dem Altar von der Schwester Emilie. Manchmal hat mal jemand gesagt, ich muss jetzt nochmal im Begegnungsraum vom Pater Kentenich. Ich muss noch etwas mit ihm unter vier Augen besprechen. Oder mit der Schwester Emilie.
Und wir sind jetzt noch in einem Forum. Das war dort mal die Sakristei. Und in diesem Forum haben wir die Möglichkeit, wo wir Film zeigen können. Vom Pater Kentenich. Ja, und dann haben wir auch hier noch ein kleines Exponat.
Und das wechselt immer wieder mal. Jetzt sind gerade Wasser- und Weinkännchen, die der Pater Kentenich täglich gebraucht hat bei der Eucharistiefeier in dieser Hauskapelle, in dem Provinzhaus von der Schönstädter Marienschwestern. Da hat es jetzt zum Beispiel vom mitteleuropäischen Reisebüro eine Ausstellung, damit der Pater Kentenich Reisen, seine Fahrkarten. Manchmal kommt irgendwie etwas, was er einfach gebraucht hat in dieser Zeit, wo er hier in der Schweiz war. Und dann kommen wir von da aus, wo man eigentlich reinkommt und wieder rausgeht, auch den Weg direkt zum Kapelleli nehmen. Das Kapelleli, das am Todestag von der Schwester Emilie eingeweiht worden ist. Das ist eines von vielen, von über 200 Schönstadt-Heiligtümern in der ganzen Welt.
Ist das ein Zeichen?
Ja, es ist das Markenzeichen von Schönstadt. Denn in diesem Kapelleli kommen wir auch eben viel Gnaden über. Es ist heute Donnerstag und am Donnerstag haben wir immer Anbetung vor dem eucharistischen Heiland. Wir werden also immer eingeladen, auch alle unsere Sorgen oder auch die Sorgen, die Sie jetzt haben, dass wir die mitnehmen und am Heiland bringen und der Mutter Gottes anvertrauen.
Wir sind zusammen in der Anbetung und haben die Fürbitte eingelegt bei der Schwester Emilie Engel. Und wo wir dann rausgekommen sind, meint die Schwester Veronika, sie will doch noch etwas Bezeichnendes über das Leben von der Schwester Emilie Engel erwähnen.
Und zwar hat Schwester Emilie, wo sie noch jung war, einmal eine Predigt gehört, wo der Priester gesagt hat, es ist doch so, wenn man am Anfang vom geistlichen Leben steht, dann tut man sein ganzes Leben gleichsam in einen Koffer packen und sagt, so Herrgott, jetzt schenke ich dir den Koffer, mach damit, was du willst. So macht man das in der Hochstimmung. Und man sagt dann auch, ja, du kannst auch rausnehmen, das, was du willst und wenn du willst. Das Beispiel hat der Schwester Emilie so gut gefallen, dass sie immer wieder vom Koffer geredet hat. Und wenn man sie später gefragt hat, du, aber jetzt geht es dir wirklich schlecht, du kannst das nicht mehr und das nicht mehr, dann sagt sie, aber im Koffer hat es noch vieles, ich habe noch das und das und das. Also das Koffer, mit Leben mit dem Koffergedanken, ich kann am Herrgott alles anbieten im Koffer und er nimmt den Öffnen rausnehmen, wenn er etwas wieder will. Das heisst, der Herrgott gibt ihm gleichsam zurück und sagt, ich hole mir dann das, was ich will, zu der Zeit, wo ich will.
Und jetzt freue ich mich auf das Interview mit Schwester Relindis von Schönstadt. Und sie hat Schwester Emilie Engel persönlich gekannt.
Der evangelische Theologe Walter Nick sagte einmal, es gibt nichts Lichtvolleres, als einem Heiligen zu begegnen. Diesen Satz kann ich voll und ganz bejahen. Ich durfte Schwester Emilie bei meinem Eintritt in die Gemeinschaft der Schönstädter Marienschwestern begegnen, durfte sie in ihren zwei letzten Lebensjahren erleben und kann sagen, dass das Licht der Begegnung mit ihr vor nunmehr 60 Jahren nicht an Licht verliert, sondern eher gewinnt. In unserem Haus Providentia war sie wie ein Licht, das Helle und Wärme verbreitete und an dem sich alle orientierten. Ich gewann den Eindruck, sie ist die Mitte und Seele des Hauses. Das aber in einer ganz unauffälligen, bescheidenen Präsenz. Wir durften eine Vorgesetzte erleben, deren Tür uns gleichsam immer offen stand und der man alles anvertrauen konnte. Als sie ins Krankenhaus musste, stellte sie meiner Mitschwester, die an Lungentuberkulose erkrankte, ihre Wohnung selbstverständlich zur Verfügung. Einer anderen jungen Schwester, die in der kalten Jahreszeit versetzt wurde, gab sie ihren eigenen warmen Schal mit auf die Reise. So erlebten wir sie wie eine gute Mutter. So bekannte ein Priester, der sehr in Anspruch genommen war, ich muss unbedingt mal wieder nach Metternich fahren. Wissen Sie, da lebt Ihre Heilige. Und ich muss mal wieder in die strahlenden Augen von Schwester Emilie schauen. Dann ist bei mir wieder alles gut. Oder ein anderer Besucher sagte, Mit Worten lässt sich schwer beschreiben, was unter den geheimen Ausstrahlungen ihrer Persönlichkeit zu verstehen ist. Aber das lässt sich sagen, dass man auf Schritt und Tritt an eine jenseitige Welt erinnert wurde und deren Anziehungskraft spürte. Wohl selten oder kaum in meinem Leben habe ich eine derart übernatürlich ausgereifte Frau kennengelernt, die zugleich den Adel der Gotteskindschaft verspüren ließ. Der Priester, der bei ihrem Sterben dabei sein konnte, bat tief ergriffen, die vielen anwesenden Schwestern das Magnificat zu singen. Wir waren voller Trauer, und doch sangen wir den Lobgesang der Gottesmutter. Gott hatte Großes an Schwester Emilie getan, und durch sie wird er Großes an vielen Menschen tun. Schon bald durfte ich beglückend erleben, Schwester Emilie lebt weiter. In einer großen inneren Not habe ich ihr eine Sorge anvertraut und durfte in so auffallender, ja wunderbarer Weise erfahren, wie sie hilft, wie sie mich einer großen Not enthoben hat, sodass ich wusste, ich habe Schwester Emilie neu gewonnen. Ich darf mich immer an sie wenden. Sie wird mir helfend zur Seite stehen. Es drängte mich auch anderen, von ihr zu erzählen. Und so durfte ich auch über Schwester Emilie schreiben. Eine kleine Broschüre über sie mit einem neuen Tagegebet erreichte zum Beispiel schon bald eine Auflage von mehreren hunderttausend Exemplaren und wurde in über 10 Sprachen übersetzt. Ein Zeichen, wie Schwester Emilie als Heilige für heute empfunden und angenommen wird. Papst Benedikt bezeichnet Schwester Emilie als Licht für viele. Sie wird immer mehr zum Licht im Leben vieler Menschen werden.
Das sind Worte und Eindrücke über das Leben und das Wirken von der Schwester Emilie Engel gsi. Sie wirkt weiter im Himmel, auch wenn sie nicht mehr unter uns ist. Sie hat erfahren, dass das innerliche Sagen «Ja, Vater» frei macht, auch wenn man muss Schmerzen und Krankheiten tragen. Ich wünsche mir, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, sich ebenfalls nach dem Bericht so richtig frei fühlen, weil Sie unseren Vater, unseren barmherzigen Vater, im Herzen verspüren. Und vielleicht möchten Sie jetzt einmal einen Ausflug an den wunderbaren Gnadenort in Quarten vom Schönstadtheiligtum machen. So möchte ich den Beitrag beenden.